Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu allen Zeiten hat Gott auf die verschiedensten Weisen zu den Menschen gesprochen, hat sich den Menschen offenbart. Und zu allen Zeiten haben Menschen versucht, erwachte Menschen versucht, Gott zu erkennen und sich mit ihm zu verbinden. In alten Mythen der Völker ist davon die Rede, dass die ganz, ganz alten, in urvergangenen Zeiten eine unmittelbare Verbindung mit Gott hatten. Für die Menschen der Frühzeit, so scheint es oder so ist es nur der Mythos, wie auch immer, aber so wird gesagt, war noch eine vollständige Einheit zwischen irdischer und geistiger Welt. Eine Einheit des Menschen mit Gott, mit dem göttlichen Gedanken. Und man machte noch keine Trennung zwischen dem erscheinenden Materiellen und dem geistig dahinterstehenden, was es ja erst hervorbringt. Da ist die Rede von den großen Heiligen der Frühzeit. In der griechischen Mythologie spricht man von dem hyperboräischen Priestersänger Abaris, von dem gesagt wird, er könne fliegen und er könne singen in einer Weise, dass er durch den Gesang Schöpfung hervorbrachte. Uraltes Geheimnis, dass das im Gebet erhobene Wort schöpfungsmächtig ist. Auch andere Mythen der Völker sprechen von solchen geheimnisvollen Zusammenhängen. Alles dies erscheint uns Heutigen, und nicht erst uns Heutigen, sehr, sehr weit entrückt. Schon jene, die vor 2500 Jahren diese Dinge aufgezeichnet haben, sprachen davon als von gar wundersamen Angelegenheiten. Vielleicht ist in jener Ferne, in jener Entrückung, in der das wohl so gewesen sein mag, ist auch eine andere Wahrheit zum Ausdruck gebracht, dass solche Erkenntnis, solche Schau nicht unbedingt unmittelbar einem jeden gegeben ist. Und deshalb wurde auch eben jener andere Mythos erzählt, eben vom Sündenfall, wo der Mensch, der doch im Paradiese in der Einheit mit Gott lebte, vom Baum des Wissens aß und selber Gott sein wollte, in seiner Dummheit oder Erfahrungsarmut. Und so durch den abstrakten Gedanken sich vom Sein entfernte. Und dies wird ja dann auch sinnvollerweise in Verbindung gebracht mit der Materiewerdung, mit dem Herausfallen des Menschen aus dem Paradies, dass er eben unter dem Schweiß seines Angesichtes den Acker bearbeiten muss und das die Frau unter Schmerzen gebären. Und so befinden wir uns ausgestoßen aus dem Paradies in dieser gefallenen Welt. Und doch, wenn man alles dies zusammenschaut und auch das Erlösungswerk Gottes, wie es uns in der Heiligen Kirche überliefert ist, kann man sich nicht ganz des Verdachtes entziehen, dass es sich hier wohl um eine Art Blindheit des Menschen handelt, der das Eigentliche nicht sieht und nicht Zeichen und Wunder mit uns Menschen gesprochen hat, Weisungen gegeben hat. Und doch waren es immer nur wenige, die dieser Weisung nachgefolgt sind. Und vielleicht ist es eine anthropologische Gegebenheit, dass es die vielen sind, die auf diese Zeichen wenig achten, die so mit den Sorgen und Nöten des Tages beschäftigt sind, dass keine Luft mehr ist für dieses Eigentliche. Und so hat sich auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder jener Stand und jede Kultur herausgebildet, dass man sagte, lass doch diese, wie soll ich sagen, dieses sich ketten an das Irdische, lasst es doch. Lasst fahren dahin und bedenke das, was wirklich wichtig ist. Kehre dich ab vom Uneigentlichen und wende dich zum Eigentlichen. Damit ist immer, seit allen Zeiten gemeint gewesen, wende dich Gott, wende dich dem göttlichen Gedanken, dem göttlichen Willen, der göttlichen Liebe zu. Und hat man das auch missverstanden, dass man sagte, es bestehe nun ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen dem irdischen materiellen Leben und dem Leben des Geistes, dem wahren Leben. Und so gibt es auch Theologien und Religionssysteme, in denen dieser Gegensatz sehr scharf aufgespannt ist. Und ob das jetzt der indische Jainismus ist oder der persische Dualismus oder im christlichen Gewande der manichäische Gnosis, alles heretische Konstruktionen, heretische Vorstellungen, wo doch die Kirche Gottes immer gesagt hat, nein, das ist es nicht. Es gab aber dann doch jenen asketischen Stand, seien es die Philosophen der alten Griechen gewesen oder der alten Völker, seien es die Naturpriester, seien es in Babel, in Sumer, in Ägypten, die Priester. Und doch, es gab immer den Versuch, das Heilige zu fassen, zu verstehen, und doch blieb es alles bedingt. Das Sprechen Gottes durch die Propheten, durch Zeichen und Wunder, ja, durch die ganze Schöpfung, die Schöpfung ganz, ist ja doch nichts anderes als das Gewand Gottes, durch welches hindurch wir ja auch, wenn wir es denn vermöchten, Gott erkennen könnten. Aber alles ist gut, diese Wege sind durchaus gangbar und Einzelne haben es in der Tat vermocht, aber doch im Großen und Ganzen reicht es nicht. Und so geschieht dieses einzigartige und unglaubliche Wunder, durch welches gewissermaßen in der Mitte der Zeiten, in der Achse der Welt, dieses Geheimnis besteht, dass eine reine Jungfrau, die nie den Mann je berührt, vom Heiligen Geist erfüllt wird, den Heiligen Geist erkennt und im tiefen, geheimnisvollen Wissen weiß, was hier geschehen will und unter Hintanstellung aller persönlichen Ängste, unter Hintanstellung aller Lebenserfahrung in dieser Welt, sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und so sich ganz und gar selbst Gott zur Verfügung stellt, dass er aus ihr, durch ihr geboren werde. Und so geschieht dieses Wunder, dass dieser reine Mensch, Maria, dem urewigen, unfassbaren, unvorstellbaren Gott jenseits aller Vorstellungen und Gedanken und Bilder, dass dieser urewige Gott unerkennbar, unaussprechlich und unsagbar als kleines Kind Gestalt annimmt in diesen Menschen Maria. Und hier ist die kosmische Wende, der zeitgeschichtliche Umbruch, sozusagen die Zeit hört auf und fängt an, sich zu spiegeln. Sie geht gewissermaßen rückwärts, oder wenn sie vorher rückwärts ging, geht sie jetzt vorwärts. Und so ist das Geheimnis der Fleischwerdung Gottes, der zunächst heute der Einzeugung Gottes. Und in dieser Einzeugung beginnt, und das ist das Erstaunliche, ein priesterliches Handeln Gottes selbst in dieser Welt. Und dieses priesterliche Handeln ist wiederum Erscheinung und Offenbarwerdung jenes überirdischen priesterlichen Handelns Gottes in der Ewigkeit. Und es sagt, dass diese Welt, diese Schöpfung und die Ewigkeit und Gott nicht zu trennen sind, dass sie zusammengehören vom Wesen her, vom Ursprung her. Und deshalb auch diese Parallelität von Elisabeth und Maria. Elisabeth, die alte Frau, die auch durch den Engel, durch die Botschaft des Engels vermittelt, durchaus auf natürliche Weise von ihrem ebenfalls alten Mann noch ein Kind bekommt, den heiligen Johannes, den Wegbereiter. Und dann 6 Monate später Maria diesen Besuch des Engels bekommt und erkennt und den Geist in sich aufnimmt und sich Gott ganz und gar hingibt in Liebe und Erkenntnis. Und so Gott Fleisch annimmt als Mensch. Dieses unfassliche Geheimnis, dass der ewige Gott in einem historischen Menschen Gestalt annimmt. Und wie könnte es auch anders sein, als dass es eben auf übernatürliche Weise geschieht? Ist ja gar nicht anders möglich. Und dass da diese Analogie schon ist mit Elisabeth und Johannes und Zacharias. Sodass langsam, langsam die Menschen hingeführt werden zum, ich will nicht sagen verstehen, aber doch zum Erahnen und Erfassen jenes unglaublichen, unfassbaren Mysteriums, was sich hier vollzieht an heutigen Tagen. Die Einzeugung Gottes in einen Menschen. Und dieses priesterliche Handeln, worauf auch die Lesung des heiligen Paulus heute hinweist, dieses priesterliche Handeln ist von Gottes Seite her verbunden mit einem Selbstopfer. Gott entäußert sich seiner Majestät und Herrlichkeit, seiner absoluten Transzendenz und wird auf einmal immanent. Und begibt sich in die Angreifbarkeit und Verletzlichkeit des in Raum und Zeit Daseinenden, obwohl er doch Gott ist. Und er verzichtet dabei auf jeglichen übernatürlichen Schutz und jede übernatürliche Macht, sondern er begibt sich ganz in das Gesetz der Sünde, mit der einen Ausnahme, dass er selber, weil er Gott ist, ohne Sünde sein ist. Weil Gott selbst ja nicht von sich getrennt sein kann. Und die Sünde eben den Abgrund, die Absonderung von Gott, das ist das Einzige, was Gott nicht kann. Denn er kann nie von sich selbst getrennt sein. Deshalb heißt es, Gott ward in allem uns gleich. Und er trug die Last der Sünde, weil er einfach in die gefallene Welt hinein sich begab. Mit der einen Ausnahme eben der Sünde selbst, weil er eben nicht sündigen kann, weil er Gott ist. dieser Weltenumbruch, diese große Offenbarung, einzigartig in der Geschichte der Religionen dieser Menschheit, selbst der große Religionswissenschaftler Eliade bezeichnet die Einzeugung Gottes in Maria und die Geburt Gottes in dieser Welt als den absoluten Gipfel und Höhepunkt der Religionsgeschichte, der nicht überbietbar ist. Und von dem her ist auch in der früheren Weiterentwicklung der Religionen nur noch einen Abstieg geben konnte und auch in der Tat nur gegeben hat. Alles, was danach kommt, war weniger. Mal wieder ein Zurück auf ältere, unvollkommene, äußerlichere Vorstellungen, die dann doch dem Verstand des Menschen, seiner fleischlichen Vernunft näher entgegenkommen, die dem Menschen mehr Anlass bieten, zu glauben, sie könnten es begreifen. Und die Einzeugung Gottes in Maria und seine Geburt in dieser Welt und sein priesterliches Handeln, sein Selbstopfer und seine Auferstehung, alles dies sprengt den menschlichen Verstand, sprengt unsere fleischliche Vernunft, sprengt unsere ganzen Gefühlswelten, unsere Begrenztheiten, es sprengt uns. Und dieses Zersprengtwerden, wenn wir uns darauf einlassen, zerstört etwas in uns. Nämlich jenes Gefühl, ich sei jener Kosmos und das Drumherum eben mein Drumherum nur. Und genau in diesem Missverständnis drückt sich ja die Ursünde aus, die Urtrennung von Gott. Denn in Wahrheit sind doch alles eins. Sind wir eins im Bilde Gottes? Sind wir eins im Auftrag und in der Berufung, ihn zu empfangen, mit ihm wieder eins zu werden, aus der Trennung heraus in die Einheit zurückzukehren? Das ist das Geheimnis der Kirche Gottes, dass Gott uns aus dem gefallenen Zustande, aus dem verblendeten und verblendenden Bewusstsein befreit, erlöst und hinführt in die unmittelbare Einheit mit sich selbst. Und so vollendet sich eben die Einzeugung Gottes, seine Geburt, sein Opfergang, seine Auferstehung in der Eucharistie. Im Mysterium des heiligen Abendmahls, wo wir, die Gläubigen, wiederum seinen Leib und sein Blut empfangen. Ihn selbst, der sich uns verbindet, wiederum in äußerster Demut. Die Demut Gottes ist so unglaublich, so unermesslich, dass sie all unsere Vorstellungen noch von Demut überschreitet. Dass Gott sich uns als Nahrung zu essen gibt, um sich mit uns zu verbinden. Und es ist sehr bemerkenswert, dass er nicht den Umweg über unseren Verstand geht, sondern dass er sich in Brot und Wein wiederum hineinbegibt, wie Weiland in die allheilige Mutter Gottes. Und er in Brot und Wein erneut sich hineingebiert, sodass die gewandelten Gaben uns mit ihm verbinden. Auch dies. Wenn es irgendeinen Menschen gäbe, der ernsthaft behauptete, er verstünde dies, so wüsste man, der spinnt. Verstehen kann man es nicht. Aber erfahren tun wir es. In jeder Eucharistie. Diese geheimnisvolle Vereinigung mit ihm. Es ist dieses Wunder, wenn wir als Priester am Altar stehen und dann nach der siebenfachen Herabrufung des Geistes, dann in der großen Herabrufung, nach den Einsetzungsworten und nach der Einsturm, die Epidemie, den Einsturm, den Einbruch seines Heiligen Geistes bitten, dass wir, die Priester und mit uns das ganze gläubige Volk, die versammelte Kirche und eben die heiligen Gaben verwandelt werden in Leib und Blut Christi. Das heißt ja, sende herab deinen Heiligen Geist auf uns und auf diese heiligen Gaben. Und dann mache du dieses Brot zum kostbaren Leib Christi und mache du, was in diesem Kelch ist, zum kostbaren Blute deines Christus. Und dass wir dann, wenn wir empfangen, selbst mit ihm vereint werden. Und dieses Geheimnis, allein wenn schon der Heilige Geist herabgerufen wird, demjenigen, der ein wenig zu schauen vermag, öffnet sich zunächst im Altarraum dieses überirdische lichte Flirren im Raum, wo man merkt, jetzt ist hier Überwelt eingebrochen. Hier ist nicht mehr Raum und Zeit, hier ist nicht mehr irgendetwas, was die Menschen vorstellen. Man sieht zwar noch die äußeren Formen, die Gestalten und Figuren, alles ist ähnlich. Aber es ist doch eigentlich geworden. Es verwandelt sich. Und auch die Luft des Raumes ist durchdrungen von der göttlichen Gegenwart. Und wenn man dann aus der tiefen Methanie sich erhebt und dann diesen Leib in den Händen trägt, in den priesterlichen Händen des greisen Simeon, Ursein, höher als alles Nichtsein und alles Sein, in meiner Hand, auf meinen Lippen, auf meiner Zunge, in mir und durch mich, ganz durchdrungen von der Einheit und der Liebe des Urewigen Höchsten. Und so, wenn man dann bedenkt, dieses geheimnisvolle Zusammenspiel des urewigen Vaters, der durch sein Wort alles erschaffen hat. Und seine Schöpfung, die wir priesterlich wiederum darbringen, ihm, das Seine von dem Seinen ihm darbringen, weil alles Sein ist. Und gleichzeitig ihn wiederum empfangen, in diesem, was wir darbringen, in Brot und Wein, sozusagen dem symbolischen, geheimnisvollen Träger, alles des, was irgend darbringbar ist. Und dann das Einwirken des Heiligen Geistes, der göttlichen Allgegenwart, die die Zeugung bewirkt und die alle Naturgesetze und alles, was man wissenschaftlich, verstandesmäßig erforschen und beschreiben kann, völlig zersprengt und daran vorbei das Wunder geschehen lässt, in jenseits und unter all dem, was da geschieht. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass ihr es ermesst, dieses Empfinden, ob wir es als Menschen ermessen können, was da wirklich geschieht. Und wenn wir es doch nur ahnen und uns in tiefster und äußerster Ehrfurcht vor diesem unglaublichen Mysterium zur Erde beugen, im Bekenntnis, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber doch im Wissen um seine Liebe, dass er nichts anderes will, als eben dies, mit uns eins zu werden, und uns sich zu einen, dass wir wiederum ein Leib werden mit ihm, eines Sinnes, eines Geistes und eben eines Leibes mit ihm. Und das heißt wahre andeuten und ein wenig zum Klingen bringen, in aller Unvollkommenheit und aller Bedingtheit, und euch unbedingt ermutigen und ermuntern, dies versuchen, nicht rationaliter, sondern im tiefsten Grund des Herzens zu verstehen, damit ihr die Wunder erfasst, die von Gott in uns und in seiner Kirche geschehen.